SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Johann Laffer kocht seit fast 50 Jahren. Er hat sich in seiner langen Karriere 2 Sterne erkocht und über 100 Kochbücher geschrieben und stand in zahlreichen Kochshows vor der Kamera. Heute ist er mein Gast bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Herr Laffer, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Jäger, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Dankeschön.
Wie geht's Ihnen, Herr Laffer? Vor allen Dingen, was macht Ihr Knie?
Ich bin zufrieden. Also ich habe ja schon schlechtere Zeiten gehabt, aber Dank vieler Möglichkeiten, die sich in der heutigen modernen Zeit anbieten, so etwas besser zu machen, geht es mir wieder gut.
Und ein Grund dafür, damit es Ihnen heute besser und gut geht, ist auch, Sie haben Ihre Ernährung umgestellt. Vor ein paar Jahren ging es Ihnen nicht so gut, da haben Sie ja oft Schmerzen gehabt. Kein Wunder, wenn man wie Sie als Koch lange Tage hinter sich hat, viel steht, oft 16, 17 Stunden Tage. Sie haben Schmerzmittel genommen. Irgendwann kam ein Wendepunkt, wo Sie gemerkt haben, es geht nicht mehr. Was war das für ein Wendepunkt und was war das für ein Erlebnis, wo Sie gemerkt haben, ich muss was verändern?
Wenn man sich so in einem Hamsterrad befindet, dann denkt man ja, man ist ja unersetzbar. Mhm. Man versucht ja wirklich so einem Erfolg dem anderen hinterher zu laufen und immer wieder das Gefühl den anderen zu geben, ich bin derjenige, ich bin der Herrscher aller Reußen, vergisst aber dabei, dass die Voraussetzungen hierfür natürlich stimmen müssen. Und ich hatte dann so ein Erlebnis, ich hatte ein Restaurant in der Nähe von London in Bath, wo ich dann öfter war und die Tochter lebte in London, weil sie studierte und ich bin dann nach der getanen Arbeit mit dem Zug dann nach London gefahren, auf dem Weg nach Hause, bin dann ausgestiegen in Paddington Station und merkte plötzlich, dass ich nicht von jetzt auf gleich nicht mehr gehen kann. Also es war wirklich wahnsinnig. Mhm. Mir sind die Schweißperlen also wirklich von der Stirn runtergekullert. Ich habe mir überlegt, was machst du jetzt? Weil erster Eindruck ist Meniskus oder weiß ich nicht was, keine Ahnung.
Was kaputt gegangen.
So, und dann habe ich mich also mit großer Not in ein Hotel gleich um die Ecke geschleppt und habe dann die Tochter kommen lassen und bin dann auch am nächsten Tag nach Hause und dann hat man mir eben gesagt, ja, der Reifen ist abgefahren. Dann sage ich, was heißt denn das? Das kenne ich nur vom Auto. Ja, sagt er, dazwischen Knochen ist kein Knorpel mehr. Und das bedeutet natürlich jetzt, dass sie solche Schmerzen haben und quasi also so einen Druck auf ihr Knie verspüren, dass man da so nicht weitermachen kann. Mhm. Und ich wollte es nicht wahrhaben, aber das war eine Tatsachenentscheidung.
Genau. Mhm. Sie haben dann irgendwann ein neues Kniegelenk bekommen, haben Richtig. Aber dann auch geguckt, ob es nicht noch einen anderen Weg gibt, Richtig. Was zu tun für sich und ihren Körper und haben ihre Ernährung umgestellt. Wie haben Sie die umgestellt?
Ja gut, zunächst mal bin ich natürlich nach der Operation sehr, sehr lange ausgefallen. Das war für mich neu, denn das gab es in meinem Leben Gott sei Dank nie, dass ich so zum Beispiel Silvester, der beste Tag im Jahr unter Anführungszeichen, im Krankenhaus lag, weil ich eben, wie gesagt, diese Operation hatte. Ja, und dann habe ich mir gedacht, da muss es vielleicht noch was geben, weil der Arzt sagte mir nach der Operation, Herr Laffer, wir sehen uns ja hoffentlich bald wieder. Dann denke ich, na hoffentlich auf keinen Fall. Also das Wort ist falsch. Ja, auf jeden Fall habe ich dann eben versucht, nach Wegen zu suchen. Mhm. Und da kam dann eben der Hinweis, dass es da in Bad Homburg 2 Menschen gibt, die sich da sehr intensiv beschäftigen. Nämlich zum einen, es gibt diverse Übungen, die man machen kann. Und zum anderen natürlich auch, das wusste ich aber so konkret nicht, dass auch dazu gehört eine gewisse Veränderung der Ernährung. Also, dass man Lebensmittel isst, die sehr dazu beitragen, dass man nicht so schnell einen ähnlichen Verschleiß hat. Und das habe ich dann mir zu Herzen genommen.
Wie schwer fiel das dem Genussmenschen und dem ehemaligen Sternekoch Johann Laffer,
also ich habe die gesagt, Ernährung umzustellen? Frau Dr. Bracht, habe ich gesagt, also ich bin hier bei einer Sekte, ihr seid doch alle bescheuert. Also ich stehe im Fernsehen, ich stehe als Vorbild in der Öffentlichkeit, natürlich auch in meinem Restaurant, erwarten die Leute ein vollumfängliches Programm. Und jetzt soll ich dann irgendwann sagen, ich esse nur noch Salat mit Wasser gewaschen. Also das kannst du vergessen, weil das war für mich am Anfang der Albtraum. Und ich muss auch sagen, ich bin ehrlich, ich habe bestimmt 2 Jahre gebraucht, bis ich das richtig wahrhaben wollte. Ich habe immer wieder so Nebenschauplätze aufgemacht. Ich habe auch mich selbst betrogen, sagen wir mal so, versucht, da so ein bisschen das Ganze zu umgehen. Aber im Hinterkopf war immer natürlich die Situation, dass ich mir dachte, nee, noch mal ein halbes Jahr ausfallen und Reha und das, das willst du nicht. Und da kann ich jetzt etwas sagen, was auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen wichtig ist, dass so etwas zu verändern dauert und bedarf einer wirklichen Konsequenz. Das ist nicht so, dass ich sage, heute esse ich mal nur Linsengemüse. Damit ist das nicht zu ändern.
Verraten Sie uns, Herr Laffer, wie haben Sie Ihren Speiseplan ganz konkret verändert?
Also zunächst mal, als Koch hat man gewisse Vorteile, weil man in sich ja kreativ ist durch das Erfahrungsrepertoire der vergangenen Jahrzehnte.
Also Sie können aus dem Blumenkohl mehr rausholen als
genau,
wir vielleicht.
Also wir sind ja, also sagen wir mal, wenn einer sagt, okay, und das war auch der Ausgangspunkt, hier sind 25 Lebensmittel, die eben besonders sinnvoll sind.
Zum Beispiel?
In solchen Fällen, ja, was ich, Linsen, Blumenkohl, Hirse, rote Beete und vieles mehr. Jetzt ist es dann halt so, dass man mit seinem Erfahrungsrepertoire relativ schnell daraus was Tolles machen kann, weil man ja sagt, okay, jetzt nicht nur ein rote Beete-Salat, sondern ein Carpaccio mit rote Beete und dann dazu ein bisschen ein Gel von Limette oder sonstiges. Das können wir ja, weil wir Erfahrung haben. Und das dann natürlich aber so zu machen, dass es auch im Alltag umsetzbar ist, ist ja die große Herausforderung.
Absolut, ja.
Weil, ich meine, sonst war es ja so, du machst die Kühlschranktür auf, du nimmst was oder dann kochst du irgendwas für die Gäste und sagst, das esse ich jetzt auch, weil es ist noch da. Nein, das ist dann schon eine Umstellung, sich selbst wirklich zu konzentrieren und sich selbst eine Mühe zu machen. Aber ich kannte das zum Teil schon, weil ich ja jedes Jahr am Anfang des Jahres so eine 2- bis 3-wöchige Fastenkur mache und ich merke ja, dass dieses monotone Essen, wie zum Beispiel morgens Haferschleim, mittags eine Kartoffel mit einem Stück Forelle oder ein bisschen Leinöl oder Quark und abends nur Tee trinken, dass das ja im Körper wahre Wunder bewirkt. Die Leute denken immer, das ist so ein Entzug. Ganz im Gegenteil. Klar, die ersten 3 Tage sind natürlich sehr, sehr hart, weil der Körper glaubt ja, ihm fehlt wirklich was. Aber man merkt plötzlich, wenn der Körper sich entspannter fühlt, leichter fühlt, welche Reserven der Körper loslässt und wie fit man plötzlich ist. Es ist ganz phänomenal. Und deswegen sage ich immer, für alle, die auch jetzt zuhören, ab und zu mal so eine Heilfastenphase oder mal wirklich auf weniger Essen zurückgreifen, das tut dem Körper extrem gut.
Also weniger essen vielleicht ab und zu. Was hätten Sie noch für einen Tipp? Was könnte man noch machen? Vielleicht auch, was für Lebensmittel verwenden Sie? Haben schon gesagt, ja, bei Ihnen ist der Haferschleim, Hirse,
rote
Beete.
Ja, das ist jetzt nicht alles. Also im Prinzip essen wir alles. Aber natürlich, ich sag mal, in Ausnahme nur Fleisch, weniger Fisch. Alles, was mit der mediterranen Küche zu tun hat, natürlich, das kennt jeder ja. Ich meine, das weiß man ja. Und natürlich Vollkornbrot und solche Sachen, ja. Das aber alles ist nicht außergewöhnlich, wenn man weiß, was man daraus machen kann. Also ich vermisse nichts. Weißt du, es ist ja oft so, wenn man dann jemand sagt, okay, jetzt isst 5-mal am Tag nur grünes Gemüse. Ja, das wird langweilig, wenn ich das nicht irgendwie ständig verändere oder daraus was Besonderes mache. Und was mich so motiviert hat, ich habe das Vergnügen, ab und zu mal für die Tennisspieler im ATP-Tennisturnier zu arbeiten. Und ich habe das immer dann natürlich umgesetzt und habe dann gesehen, was die essen, nämlich Süßkartoffel, Brokkoli, Haferschleim, Banane und sind Weltklasse-Tennisspieler, habe ich gedacht. Wie geht das? Das kann ja nicht sein. Aber daran sieht man, dass der Eindruck komplett falsch ist, wenn man heute sich den Magen vorschlägt, dass man leistungsfähiger ist. Ganz im Gegenteil. Und es gibt in Japan ja einen Landstrich von Menschen, die über 100 Jahre alt werden. Und das Geheimnis ist bei diesen Menschen, dass sie aufhören, wenn der Magen zu 2/3 gefüllt ist. Ich kann es kurz erklären, was ich damit meine. Nämlich, wenn wir Heißhunger haben, kennt ja jeder, Kühlschranktür auf, raus jetzt und zack, 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 zack. Und dann isst man über das Maß hinaus. Und was passiert? So nach einer halben Stunde dann sagt man, jetzt muss ich mich hinlegen oder ich bin so träge oder mir ist fast schlecht vor lauter Essen. Ja, da merkt man einfach, dass der Körper auch dieses Essen ja verarbeiten muss. Es ist ja auch eine Belastung für den Körper, wenn es zu viel ist. Und deswegen, wie gesagt, ist für mich durch die Erfahrung mit den Tennisspielern, aber auch durch meine persönliche Erfahrung ganz klar, dass die Ernährung mit Sicherheit an die 60% ausmacht, wenn es um Krankheiten geht. Da bin ich mir ganz sicher, das ist mir das, weil ich habe eine Tante gehabt in der Schweiz, die ist immer morgens um 6 Uhr aufgestanden, hat so einen Kasten Vollkornbrot gebacken und dann gab es Hüttenkäse. Und ich als kleiner Junge habe gedacht, die spinnt doch, was will die denn jeden Morgen um 6 Uhr und dann noch spazieren gehen? Aber das mag jetzt nichts heißen, aber der Onkel, die Tante sind über 90 geworden und ich führe es zurück auch, dass sie sich wirklich ernährungstechnisch extrem gut ausgekannt haben und ihrem Körper was Gutes getan haben.
Waren Sie auch überrascht, was sich eben ja in Ihrem Körper auch verändert hat durch die Umstellung der Ernährung?
Es ist jetzt wahrscheinlich, werden viele fragen, ja, was ist denn, hat man da jetzt 20 Kilo abgenommen? Es ist gar nicht so. Eine gewisse Grundphysiognomie hat der Körper ja. Und ich muss auch sagen, das habe ich dann auch relativ schnell für mich abgeschlossen, weil natürlich denkt man dann sofort, jetzt müssen erstmal 20 Kilo weg. Klar, ist ein Ziel, aber das Ziel ist nicht vordergründig, sondern wenn man ein Lebensgefühl schaffen kann, beziehungsweise wenn man seine insgesamt Situation so verändert, dass man sich wohlfühlt, dann spielen auch 5 Kilo mehr oder weniger keine Rolle, sondern es ist wichtig, dass man den Tag gut meistern kann. Und was ganz wichtig ist, wenn ich morgens aufstehe, muss ich das Gefühl haben, ich stehe gerne auf. Es gibt immer Situationen, wo man müde ist, klar, aber ich stehe gerne auf. Und ich habe keine Angst, durch irgendwelche zusätzlichen Behinderungen den Tag heute schwer zu schaffen. Das ist das größte Glück, was man haben kann.
Und das ist Ihnen eben gelungen durch die Umstellung des Essens. Sie fühlen sich heute fitter und wacher, haben, glaube ich, über 10 Kilo abgenommen.
Ja.
Was machen Sie aber, wenn doch mal der Heißhunger kommt und der Blick zum Kühlschrank? Was gibt's dann bei Ihnen heute gegen den Heißhunger?
Konsequent Dinge, wo ich weiß, dass sie mir gut tun. Also ich nehme jetzt ein ganz anderes Beispiel. Also es ist zum Beispiel sehr viel Obst immer. Aber es sind auch so ganz einfache Dinge wie irgendein Salat, also immer da. Und jetzt zum Beispiel natürlich wunderbar um die Jahreszeit ist ja Spargel, zum Beispiel Spargel mit so einer schönen Schnittlauch-Vinaigrette oder irgendwas. Ich liebe das, also so richtig schöne, angenehme Dinge, ballaststoffreich, wenig Kohlenhydrate, eiweißreich und da muss ich sagen, mir fehlt nichts, mir fehlt wirklich nichts. Also ich könnte jetzt da natürlich eine große Predigt halten, aber es ist wirklich so, ich habe es gelernt, dass es Sinn macht, das zu tun, weil mein Körper sich wohler fühlt.
Jetzt haben Sie das Glück, Herr Lafer, Sie sind Profikoch, waren Sternekoch, kennen sich mit Lebensmitteln aus. Bei vielen von uns ist häufig das Problem, es fehlt die Zeit zu kochen. Wie kriegt man das hin, dass all diese Dinge, das viele Gemüse, die gesunde Ernährung auch uns schmeckt und wir die schmackhaft mit wenig Zeit eben auf den Teller bekommen?
Mir ist bewusst, dass all das, was man als Fachmann oder Profi vorgibt, für einen Nicht-Profi eine Herausforderung darstellt. Das ist ganz klar, das weiß ich. Das ist natürlich auch eine Aufgabe, die man meistern muss. So, was sind aus meiner Sicht die wichtigsten Hinweise? Zunächst mal natürlich ist es wichtig, dass man sich mit seinem Körper beschäftigt. Also hineinzuhorchen, was geht in mir vor, was passiert da? Und ich sage mal, ich habe ja auch gekämpft, lange Zeit, gegen die Schmerzen mit Schmerztabletten und mit Magentabletten, weil die Schmerztabletten ohne Magentabletten nicht funktionieren, musste mir aber am Ende eingestehen, es macht keinen Sinn. So, das ist schon mal die erste Selbsterkenntnis. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich sage immer so salopp im Fernsehen, von nichts kommt nichts. Das ist in der Ernährung genauso. Also man muss sich schon damit beschäftigen. Ich glaube, es gibt heute so viele Informationen. Also wenn ich alleine die Ernährungsdocs heute nehme, welchen Erfolg die haben. Ich meine, diese Bücher und auch die Bücher, die wir
zum Beispiel gemacht haben. Die Fernsehserie auch,
ja. Die Fernsehserie sind ja alle Bestseller. Also da merkst du ja, dass der Mensch schon dazugelernt hat. Und ich glaube, eines der Dinge ist ja heute unumgänglich, nämlich in dieser großen Druckgesellschaft und auch abzuliefern. Beide Eltern gehen arbeiten, die Kinder sollen erzogen werden, die sollen, ich sage mal, in einem Umfeld aufwachsen, wo man sich drum kümmert. Das sind ja schon Aufgaben, die müssen gemeistert werden. Ja. So, und die Voraussetzung, sage ich immer, für das zu meistern, ist erstmal, dass ich leistungsfähig bin, als Vater, als Mutter, wie auch immer. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man bestimmte Dinge in die Priorität setzen muss. Also von nichts kommt nichts. Und wenn die Leute heute sagen, ja, ich habe immer Knieschmerzen und es tut mir weh und mein Kreuz tut mir weh und ich habe Bandscheibe und ich habe das, dann wird wahrscheinlich auf lange Sicht irgendwas als Kompromiss nicht die Lösung sein.
Sondern also man muss es angehen.
Man muss es angehen, genau. Es ist vielleicht der Richtige. Es geht nur mit Konsequenz. Mhm. Und es ist auch so, man darf sich nichts vorgaukeln. Also das muss man heute wissen. Und wenn ich heute jeden Tag 6 Tafeln Schokolade esse, dann kann ich nicht sagen, die hat mir super geschmeckt, aber die Konsequenzen daraus muss ich auch tragen. Mhm. Ja, das ist leider so.
Also nicht, was weiß ich, unterwegs auf die Hand essen, sodass ich Zeit nehme zum Essen.
Kochen. Zum Beispiel und auch selektiv. Also es muss ja nicht immer, verstehst du, es muss ja nicht immer, also ich sag mal, was wir noch gar nicht angesprochen haben, es ist ja auch die Psyche, der Schweinehund. Also kennen wir doch alle, total überlastet, total unter Druck. Und dann, was machst du? Ja, wo ist denn jetzt was Süßes?
Naja.
Wo ist die Schublade? Wo sind die Gummibärchen? Wo ist denn das? Klar, ich meine, wir sind ja Menschen, wir sind ja keine Maschinen, die man programmieren kann. Also alles menschlich, alles ganz normal. Aber der eine sagt, ja, lieber 60 Jahre so gelebt, ohne Rücksicht auf Verluste, als wie 80 Jahre und ich muss da auf bestimmte Dinge Rücksicht nehmen. Das muss sich jeder selbst für sich entscheiden. Aber eins ist ganz klar, ich glaube, es gibt heute genügend Hinweise überall, im Internet, natürlich auch in den diversen Zeitschriften und Büchern, wo man sich so informieren kann, dass jeder von uns auch mit geringem Aufwand in der Lage ist, sich so zu ernähren, dass man möglicherweise Voraussetzungen hat, die die Lebensqualität nach oben bringen.
Ist jetzt das Thema Geld und der Preis bei gesundem Essen auch ein Problem? Nee. Oder sagen Sie,
nein, das ist kein Thema? Nein, es ist ja so, das sind eher Lebensmittel, die ja eher so banal sind. Ich sag mal, das sind ja keine Luxusprodukte.
Zum Beispiel?
Da ist ja Sellerie oder Linsen oder ich habe gerade wieder gelesen, dass Linsen sehr, sehr gut sind für die Knorpelbildung zum Beispiel oder was auch immer. Also Gemüse insgesamt. Also da gibt es so viele Themen, die so wirklich, also so ein Gemüsecurry zum Beispiel zu machen mit den diversen Gemüsesorten, mit einer Currysoße, mit Kokosmilch zum Beispiel. Jetzt gibt's ja so viel Gemüse, das ist so preisgünstig, das ist die beste Jahreszeit. Gut, das kommt jetzt nicht, indem ich eine Tüte aufschneide, sondern da muss ich schon was machen. Aber ich sage mal, ich kann auch nicht Formel 1 fahren mit einem VW-Käfer. Das funktioniert nicht. Und in der Ernährung, beziehungsweise im Wohlergehen, ist es ja auch so. Ich meine, wir nehmen uns so viel Zeit für allen möglichen Scheiß, aber die Voraussetzung, um das alles machen zu können, ist das Wohlergehen.
Und Sie sprechen eben aus Erfahrung. Jetzt haben Sie die Kinder angesprochen. Wie kann man zum Beispiel auch Kinder für gutes Essen begeistern? Sie haben eine Zeit lang auch eine Schulkantine geführt und haben sich da auch dafür eingesetzt. Also, viele kennen das ja, wenn Kinder dann was Grünes oder Gesundes auf dem Teller sehen, sagen, oh, mag ich nicht.
Also ich weiß nicht, ich habe die Lösung auch nicht gefunden, obwohl ich wirklich mich intensivst mit so vielen Wissenschaftlern und Experten beschäftigt habe, über 4 Jahre dieses Thema zu reformieren. Also vielleicht mal prinzipiell. Erstens ist es so, dass die Kinder in der Regel das essen sollten, was die Erwachsenen essen. Jetzt ist natürlich klar, das geht nur, solange sie sehr, sehr klein sind, weil man dann sagt, okay, also wir haben das zum Beispiel so gemacht, dass wir einfach Karotten geschält haben mit ein bisschen Hühnerbrühe ohne Salz, gemixt, also gekocht und gemixt. Und das war die Assoziation für Karotten für unsere beiden Kinder. Dann kommt Kindergarten, dann geht's los, mag ich nicht mehr, alles nix. Und dann kommt ja die Schule, noch schlimmer. Und dann bist du weg mit deiner Philosophie. Aber natürlich ist das, was die Eltern vorleben. Also ich sag mal, wenn ich heute abends nach Hause komme, meine Füße auf den Sofatisch lege und so eine Fertigpackung Wurst und eine Scheibe Brot nehme und sitze vorm Fernseher und esse das, dann ist es aus meiner Sicht kein gutes Vorbild. Mhm. Es ist nicht das, was eine Bildung umsetzt. Und da sage ich immer, so wie der Herr, so das Geschirr, die Eltern müssen schon zu Hause mit einem guten Beispiel vorangehen. auch abends, wenn die Kinder wirklich da sind, versuchen, den gemeinsamen Tisch nochmal
sich Zeit zum
zu
Essen
besetzen,
nehmen.
Sich Zeit zu nehmen. Und natürlich ein ganz großer Fehler ist aus meiner Sicht, wenn man den Kindern ins Restaurant geht, die erste Frage ist immer, ja, Kinderkarte, wo steht geschrieben, in welcher Geburtsurkunde, dass das Kind nur Frankfurter Würstchen,
Pommes
oder
Spaghetti.
Ich sag jetzt mal Spaghetti oder Eis mit heißen Himbeeren oder Schokoladeneis essen soll, das steht nirgends geschrieben. Und das Zweite ist natürlich auch, und das muss man sagen, man muss schon auch konsequent sein. Also das haben wir zum Beispiel in der Schulmensa sensationell geschafft. Es war am Anfang natürlich schwierig, weil klar, da sind die Gewohnheiten da, das kenne ich nicht, das esse ich nicht. Aber wir haben dann am Eingang so drei große Platten gehabt, so Glosch, wo man also gesehen hat, aus was das Essen besteht, was wir zubereitet haben. Und ich muss sagen, das war Education, das war das, was die Kinder so geschätzt haben, das war das, was die Kinder so motiviert hat. Und ich muss wirklich sagen, zum Schluss, ich war der Popstar. Wenn ich hinkam, dann haben die Kinder mich gefragt, ob ich auf dem Arm unterschreibe. Ich meine, mir läuft jetzt kalt über den Rücken, stell dir mal vor. Und da hast du gesehen, das ist eine gewisse Ausdauer, eine große Nächstenliebe, ein Verständnis, aber auch natürlich Hartnäckigkeit. Und das ist das, was zu Hause oft leider Gottes nicht in vollen Zügen umgesetzt wird.
Das hätten sich viele gewünscht, dass Johann Lafer in der Schulkantine oder Mensa kochte für einen. Was gab es da aber, Herr Lafer, für die Kids?
Es gab im Prinzip alles. Also es gab das, was wir alle kennen natürlich, was auch für viele Leute umsetzbar. Wir haben ja angefangen mit 200 Kindern. Wir hatten am Schluss über 750 Kinder, die täglich zum Essen kamen. Was gab es? Es gab das natürlich, was es auch sonst gab, von Spaghetti über Nudeln oder über Frikadellen oder was auch immer. Aber, jetzt kommt das große Aber, frisch gemacht, frisches Kartoffelpüree, frisches Wirsinggemüse, eine schöne Frikadelle, weich und saftig und noch eine schöne leichte Soße dazu. Und die Kinder haben dann relativ schnell gemerkt, dass es eben eine bessere Frikadelle gibt. Und das ist ja vielleicht ein Hinweis auch für alle, die jetzt zuhören. Wie soll ich jemals eine gute Tomatensuppe bewerten können, wenn ich keine gegessen habe? Das ist immer das Gleiche. Und deswegen muss man heute schon sehr früh anfangen, die Abwechslung aufzuzeigen. Und wenn ich das dann habe für mich in Anspruch genommen, dann werde ich irgendwann mal sagen, das schmeckt mir nicht, ich möchte lieber das andere. Und wenn wir heute mit unseren Kindern essen gehen und da kommen so komische Karotten, so Würstchen auf dem Teller, also die eigentlich mit Karotten nichts zu tun haben, dann sagt die Tochter, kannst vergessen, das ist für mich keine Karotte, das ist für mich etwas aus der, wie auch immer, Dose oder woher das kommt. Das schmeckt nicht so, wie es schmecken soll. Und das ist die Erziehung.
Sie sind 1957 geboren, mit zwei Schwestern auf einem Bauernhof in der Steiermark groß geworden. Sie haben mal gesagt, das war mein größtes Glück. Warum?
Das konnte ich damals nicht sagen. Also das kann ich erst heute sagen, weil es war im Verhältnis zu der heutigen Zeit relativ unbeschwert. Also ich hatte wahnsinnige, sagen wir mal, Erlebnisse und das hat mich auch natürlich nachhaltig geprägt, wenn es darum ging, dass man ja mitbekommen hat, aus was das Leben besteht, nämlich aus der Natur, weil die Natur ist die Basis unseres Seins, denn ohne das ist ja ein Leben auf dieser Erde nicht möglich und natürlich das, was dazugehört. So, und jetzt nenne ich jetzt gerne mal ein Beispiel. Heute geht man in einen Supermarkt und kauft sich einen Beutel Sauerkraut und denkt man, naja, 45 Cent Sauerkraut, gut, ist Sauerkraut, ja. Man weiß, dass Sauerkraut gesund ist und so weiter und so fort. Ich hatte natürlich dann manchmal fast unter Zwang, die Aufgabe meiner Mutter zu helfen, die Schalbtruhe zu fahren, eine Schubkarre zu fahren mit den Krautköpfen, die dann mit so einem alten Holzhobel geschabt wurden. Der Hobel wurde, glaube ich, dann einmal im Jahr benutzt. Der musste erst mal geputzt werden, weil die Klinge rostig war. So, und dann haben wir so einen Bottich gehabt, dann mussten wir unsere Füße waschen und sind dann in so einem Bottich rumgelaufen. Muss man mal vorstellen, wenn das heute jemand erzählt, denkt jeder, gibt es überhaupt sowas? Ja, und dann hat meine Mutter immer gehobelt, hat das reingeschmissen und Salz und Wacholder und Laubblätter rein. Und dann haben wir das festgetreten. So, da kam so eine Holzscheibe drauf und so Steine, damit es schön eingesalzen war. Und dann fängt es ja an zu gären. Heute würde man in der neuen deutschen Sprache fermentieren sagen, in der gehobenen Gastronomie. Man hat was fermentiert. So. Und dann, jetzt kommt's. Das ist erstmal Arbeit. bedeutet nichts außer Arbeit. Aber jetzt kommt's. Dann gibt's irgendwann ein Stück geselchtes, gekochtes und Sauerkraut. Und dann entsteht in dir etwas, was man überhaupt nicht nachvollziehen kann, wenn man das nicht erlebt hat. Nämlich, du fühlst fast jedes einzelne Fädchen von dem Krautkopf, weil du von Anfang an dabei warst. Mhm. Zum Teil auch unter Zwang, weil du keinen Bock hattest, das zu machen. Und das hat mich so geprägt. Also auch zum Beispiel Kirschen, was? Da musstest du Kirschen pflücken mit Stiel. Dann kam in so ein Wegglas rein, da kam so eine Zucker drauf und Wasser drauf. Und dann gab es halt irgendwann mal gab's so einen Schmarrn, einen Kaiserschmarrn. Und dann wurde dieses, bei uns hat es geheißen, eingerechste Glas, also eingerechste Kirschen, wurde dann dieses Glas aufgemacht. Dann haben wir so diese Kirschen gegessen. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Heute würden die Leute sagen, was, so eine Kirsche da, das Glas kostet 2,20 €. Was ist denn das, verstehst du? Das war eine so große Wertschätzung von den Lebensmitteln, Mittel zum Leben. Und ich glaube, auch das war das, warum ich Koch gelernt habe, weil es mich fasziniert hat,
auch der Geschmack.
Unter welchen Voraussetzungen man heute sein Leben kulinarisch gestalten kann. Wenn unsere Oma die Kartoffel gedämpft hat für die Schweine, das war so ein großer Topf mit so einem Deckel, der so einen Wulst hatte. Die Leute werden jetzt alle denken, was erzählt er da, aber es ist wirklich so. Und da wurde der Deckel also aufgemacht beim Dämpfen. Das ganze Haus roch nach Kartoffel, wirklich, ohne Witz, weil sie nur gedämpft waren. Ich meine, heute kochen die Leute ihre Kartoffeln in Wasser, da riechst du gar nichts, außer dass es vielleicht warm wird vom Wasserdampf. Und daran sieht man, dass man damals versucht hat, auf der primitivsten Art und Weise, ich sage es unter Anführungszeichen, aus etwas Einfachem was Gutes zu machen. Und natürlich darf man eins nicht vergessen, mit zunehmendem Alter und zunehmenden Aufgaben wächst ja auch die Verantwortung und der Druck. Und deswegen sage ich immer das, was Peter Rosecker gesagt hat und der Heimatdichter aus der Steiermark, der hat ja auch mal gesagt, wie glücklich war ich als Kind, als ich noch arm war. Und da ist wirklich was dran, weil eben viele Dinge nicht so extrem sich entwickelt hatten bis dato, wie sie heute sind. Heute musst du ja, ich sag mal, auf Neudeutsch performen, abliefern, immer gut drauf sein, jedem das Gefühl geben, du bist für sie da. Und Schwächen sind ja nicht heute angesagt, sondern eher nur I'm the greatest, I'm proudly present. Und da muss ich sagen, das ist ein bisschen schade, dass man in der schnelllebigen Gesellschaft zu wenige Chancen hat, auch Mensch zu sein. Einfach so zu sein, wie man ist. Man wird heute immer beobachtet, dann schreibt einer oder du gehst am Flughafen zum Schalter, bist total unter Druck. Dann sagt er, sie lachen doch gar nicht so wie im Fernsehen. Dann denkst du, was will der jetzt von mir? Ich bin total im Stress da, muss gucken, dass ich meinen Flieger noch kriege. Ich sage, ich kann den ganzen Tag dieses Pokerface da aufsetzen. Ich habe auch schlechte Tage. Ich habe auch Tage, wo ich unter Anführungszeichen keinen Bock habe, aber ich weiß natürlich, dass es in der Öffentlichkeit dann leider Gottes so ist, dass man dafür sehr wenig Verständnis hat.
Also ich höre aber raus, es war eine einfache, aber eine schöne Kindheit, die Sie geprägt hat, Ihre Beziehung zu Lebensmitteln und auch Ihren Geschmack. Gibt es ein Gericht, was Sie neben dem Sauerkraut oder ja ein Produkt, was Sie neben dem Sauerkraut verbinden mit dieser Zeit, was Sie vielleicht auch heute immer noch
kochen? Also ich war 8 Jahre Ministrant. Ich muss sagen, immer wenn ich dann dieses Tablett hielt, wo der Pfarrer gesagt hat, der Herr sei mit dir und das war so ein Moment immer, wo ich schon weg war von der Kirche. Ich habe schon immer gedacht, jetzt komme ich dann gleich nach Hause. Nach was riecht es heute, wenn ich die Tür? Das ist kein Witz, wirklich. Das war so, da, bis dato war ich voll konzentriert, aber dann, als dann diese Hostie verteilt wurde, denke ich mir mal, Mensch, was gibt's heute Mittag zu essen? Und ein Erlebnis, was ich immer wieder erzählen muss, ist, wir hatten selber so Kaninchen und ich weiß nicht, ich meine, heute weiß ich es, wir wussten es ja nicht. Und dann haben wir das, die Mutter hat immer das Kaninchen am Vortag geschlachtet und dann abgezogen und die hat es eben über Nacht eingeweicht in Wasser, weil irgendwie das Gefühl entstand, da muss wahrscheinlich irgendwas raus oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dann hat die das immer, wir haben so einen alten Holzbackofen, also einen Holzofen mit so Scheiteln, hat sie morgens eingeheizt und haben wir so eine alte Reine gehabt, so eine gusseiserne und hat sie dann diese Kaninchen da steile reingetan und Zwiebel dazu und ich glaube kein Wein, sondern so eine Brühe, die sie selber gekocht hat und so weiter. Und dann, wenn ich nach Hause kam, das war so ein geiler Geruch. aber für mich auch gleichzeitig optisch so eine Katastrophe, weil das hat ausgesehen wie im Krematorium, weißt du so. Also da lagen die Knochen einzeln und das Fleisch extra. Und das kannst du dir vorstellen, wenn das heute jemand servieren würde, die Leute würden sagen, ja, sag mal, ist der krank oder was? Verstehst? Aber das war damals ganz normal. Ihr Spruch war immer, es muss alles schön durch sein, weil das ist auch Schnitzel. Das hat die oft eine Viertelstunde im Fett gebacken, kannst du dir vorstellen. Da konnte sie mit dem Auto drüber fahren. Aber es hat trotzdem super geschmeckt, es war trotzdem saftig für meine Begriffe damals. Heute sehe ich das ein bisschen anders.
Essen hat also bei Ihnen durchaus eine Rolle gespielt in Ihrer Kindheit, in Ihrer Familie auf dem Bauernhof in der Steiermark. Der Geruch und ja die Beziehung zu den Lebensmitteln, haben Sie uns verraten, hat Sie auch ein Stück weit zum Koch gemacht. Trotz alledem gab es ein Schlüsselerlebnis, dass Sie gesagt haben, ich will Koch werden?
Ja, das gab es. Also ich wäre zunächst mal sehr gerne, weil ich die Gemeinschaft gut fand, gerne ins Priesterseminar gegangen.
Wirklich?
Ja, wirklich, das war, also ich muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Viele werden heute sagen, was will der da, aber es war damals wirklich für mich in der gesellschaftlichen Nähe, auf dem Dorf war das etwas ganz Wunderbares. Das konnten sich meine Eltern nicht leisten. Dann gab es eine zweite Motivation, etwas mit Garten zu machen, denn mein Onkel, den ich erst viele, viele Jahre später kennenlernen durfte, ist nach Tasmanien ausgewandert und hat dort bei einem botanischen Garten in Hobart wesentlich mitgearbeitet. Das ist ein wunderbares Objekt, wo er auch maßgeblich beteiligt war. Ich habe gemerkt, mich interessiert das sehr, Pflanzen, alles muss grün sein und gut wachsen und auch ernten. Aber irgendwie dann kam so das Schlüsselerlebnis, dass immer wieder meine Freunde, meine Eltern gesagt haben, ja, was willst du jetzt eigentlich, weißt du schon was? Und dann hat mein Vater gesagt, komm, lass uns doch mal, gehen wir uns mal vorstellen, du bist ja so wirklich verliebt in Essen, in Trinken, also Trinken jetzt unter Anführungszeichen natürlich jetzt nicht, was man unter Trinken versteht, sondern hauptsächlich Essen mit Genuss, alles Genuss verbunden. Und ja, und dann bin ich mit ihm nach Graz gefahren, in die Stadt, zu Gösserbräu. Und da habe ich, glaube ich, meinen ersten großen Fehler gemacht, unbewusst. Gösserbier ist ja so in Österreich damals das schlechte Produkt gewesen, was schlechthin, was jeder haben wollte. Und ich habe zu meinem Vater, ich war damals so 17, habe ich gesagt, komm, kann ich nicht mal so ein kleines Krügel Bier probieren? Und dann bestellt er für uns da zwei Krügel Bier. Und dann kommt also die Lehrchefin, die Frau Wagner, sieht mich da sitzen und sagt nicht guten Tag, sondern sagt, was soll aus dem Burm jetzt werden, wenn der jetzt schon Bier säuft? Kannst du dir vorstellen, für mich damals ein ganz denkbar schlechter Einstieg. Sie hat mich dann aber trotzdem irgendwie genommen, weil es wahrscheinlich bei ihr so war, dass das Gespräch in Ordnung war.
Sie haben da die Lehre dann gemacht.
Ja. Die Lehre habe ich dort gemacht in Graz. Und das Zweite war dann 3 Wochen, nachdem ich angefangen hatte, habe ich dann mit der Aufschnittmaschine meinen Finger in der Mitte durchgeschnitten, weil ich versucht habe, den Käse durchzuschieben. Also wie blöd muss man sein? Aber daran sieht man, dass es relativ schlecht angefangen hat. Ich wollte auch nach 1,5 Jahren aufhören, weil mir das keinen Spaß gemacht hat, weil ich natürlich von zu Hause gewohnt war, so ein paar Kekse da zu backen mit der Mutter und dann plötzlich kommen da mittags 150 Gäste.
Das
ist ja dann, das ist dann ja kein Spaß mehr, sondern das ist dann richtig abliefern. Aber meine Eltern haben dann gesagt, ich hieße Hansi, das hast du damals gewollt, das machst du zu Ende, was du danach machst, ist uns egal, aber das machst du zu Ende. Und dann hat es darüber gegeben, dass eine ältere Dame, die Mehlspeisen gemacht hat in der Patisserie, auf Neudeutsch, mich an die Hand genommen hat. Und das war dann mein großes Glück. Deswegen habe ich die ersten Jahre meiner Karriere auch nur Süßspeisen gemacht. Hatte damit viel Erfolg, weil ich das wirklich von der Pike auf in meiner Ausbildung gelernt habe.
Sie sind ja dann später auch bester deutscher Patissier geworden und haben waren Chefpatissier auch.
Fast überall, Witzigmann in den Schweizer Stuben war für mich damals. Und natürlich muss man auch sagen, was die wenigsten wissen, viele werden sich noch erinnern an die Desserts von früher, Pfirsich Melba, Bananensplit, Coupe Danmark, dieses mit der Schokoladensauce und Birne. Und ich war derjenige, der schon 1980 angefangen hat, die Desserts auf Teller anzurichten. Das kannte bis dato überhaupt keiner. Es war gewohnt, eine Schale, ein Glas. Und dann haben wir angefangen, diese Tellermalerei zu machen. Also mit Vanillesoße, Schokoladensoße, in der Mitte was Spezielles reingemacht. Das hat mir dann sehr viel Ruhm und Ehre eingebracht. Und ich bin sehr froh, dass ich eben den Grundstock damals in der Steiermark, wie gesagt, bei dieser Weltspeisenküche lernen durfte.
Also da kommt Ihre Vorliebe und Leidenschaft für die Süßspeisen.
Ja, schon von zu Hause von auch. Zu Hause und auch. In der Steiermark ist ja so, wenn man, also jetzt nicht mehr, aber früher, wenn wir Besuch bekamen und es kam jemand, dann war das der Stolz jeder Hausfrau, in dem Fall meiner Mutter, ein schöner Mehlspeisenteller. Jeder hat gesagt, wow, was machst du denn da? So viel Arbeit. Das war so das Aushängeschild, nicht vielleicht hier, dass einer sagt, ich habe so eine Wurstplatte oder Brotzeit, sondern bei uns war es immer typisch der klassische Mehlspeisenteller.
Und da war es drauf?
Och, da waren drauf alle Dinge, die man heute nach wie vor kennt. Linzeraugen, Vanillekipferl, irgendwelche Kokosmussel, irgendwelche Schnitten. Das war immer so das Standardgebäck oder so kleine Biskuitrollen. Und das war auch ein Schlüsselerlebnis, warum ich vielleicht auch Koch gelernt habe, weil meine Mutter war dermaßen perfektionistisch und ehrgeizig. Und wenn die was gebacken hat, zum Beispiel eine Biskuitrolle, und hat sie dann die rausgenommen und aufgerollt, und dann ist es ja so, dann reißt sie schon mal, weil sie zu lange drin war oder der Teig nicht sämig genug aufgeschlagen war. Und da hat die 3 Tage lang hat sie so eine scheiß Laune gehabt, dass ich gedacht habe, sag mal, was bitte ist das Problem von so einem Riss? Dick Puderzucker drüber und weg ist der Riss, verstehst du? Aber das Problem war, ich weiß nicht warum, schmeckt genauso gleich, und wenn sie in Scheiben schneidet, sieht es kaum einer noch, verstehst du? Aber die war so verrückt, und dann habe ich mir gedacht, ich möchte das selber machen. Ich möchte diesen Stress von meiner Mutter weghaben. Habe dann meiner Tante in der Schweiz geschrieben.
Hab früh geholfen auch, ne?
Ja, ja, da habe meiner Tante geschrieben, sie soll mir doch bitte eine Schneebesen mitbringen, eine Rührschüssel. Und dann war noch die Schüssel aus Metall. Da war meine Mutter grantig, weil es immer so laut war, wenn ich was aufgeschlagen habe. Aber das war mir egal. Aber ich muss sagen, meine Rolle war noch schlechter als ihre. Verstehst du? Also war meine Hilfe, die gut gemeint war.
War keine Hilfe.
War keine Hilfe. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es war ein Prozess, ein Weg, den man gehen muss. Und heute kann man drüber schmunzeln. Damals war das wirklich tiefster Ehrgeiz und auch Menschlichkeit, weil man wollte, dass die Mutter einfach nicht traurig ist.
Klar. Ja, man will es halt, wenn Besuch kommt, dass es schön aussieht, ne?
Jo, aber ich meine, verstehst du, ich meine, es gibt ja auch manchmal Menschen da, die sehen nicht perfekt aus, sind aber trotzdem lieb und nett. Und das ist auch ein bisschen auch beim Kuchen. Der ist auch nicht ganz perfekt, aber der schmeckt einfach. Und am Ende sage ich immer eins, das ist auch wichtig. Die Leute machen immer so ein Geschisti und so ein Zeug da mit dem ganzen Zeug auf dem Teller und das und das. Aber was ist am Ende? Es muss schmecken. Es muss einfach schmecken. Du musst Spaß haben. Essen ist Genuss. Und das ist auch wichtig. Die Leute kommen, die können immer die Kellner im Restaurant sagen, Herr Lafer, wie schmeckt's? Ich hasse das. Die sollen einfach gucken. Haben Sie schon mal jemanden gesehen, der gut isst und böse guckt? Das gibt's nicht. Die Körpersprache lässt es nicht zu. Also, wenn du heute mit deiner Familie sitzt am Tisch und jeder lässt den Kopf hängen und spielt mit dem Handy unterm Tisch und das Essen steht vor ihm, dann weißt du, dass da möglicherweise irgendwas schiefgelaufen ist. Also, das ist heute wirklich ganz, ganz einfach festzustellen, ob jemand mit Essen glücklich ist oder nicht.
Sie sind dann von Österreich aus nach Berlin gegangen, in den Schweizer Hof, haben später auch in Hamburg und in Paris als Koch gearbeitet. Und aus der Anfangszeit, wenn das richtig ist, Herr Lafer, stammt auch Ihr Schnurrbart.
Was hat aber der hat nichts mit Kochen zu tun.
Nee. Also, nein, was aber mit Zahnpasta.
Nein, ich habe ja kein Geld. Ich hatte kein Geld. Meine Eltern, meine Mutter, und das muss man auch mal sagen, ich bin ja so glücklich und dankbar auch, dass es eben auch so war, wie es war. Die hat mir damals 500 Schilling, also 80 D-Mark mitgegeben und dachte natürlich, das ist so viel wie eine 500.000 in Berlin. Also keine Ahnung von den Auswüchsen so einer Stadt und was das kostet. Und demzufolge konnte ich mir nichts leisten außer Burger King. Ich ging also immer an Kurfürstendamm, ich war einer der Ersten, ich war Stammgast dort.
Hätte man auch nicht gedacht.
Ja, pass auf, war Stammgast. So, und dann ging ich natürlich immer nach Hause, weil das Hotel und meine Wohnung nicht so weit, die Personalwohnung nicht so weit weg war. Und eines Abends gehe ich raus und sagt so eine Frau zu mir, ach, darf ich mich vorstellen, ich bin von einer Agentur, wir haben den Auftrag, Models für Zahnpasta-Werbung zu suchen und wir finden das, so wie sie aussehen, eigentlich perfekt. Können wir über Sie eine Setcard machen? Also denkst du, Setcard, weißt du, kommst als Bauernbub von der Steiermark und da sagst du dir Setcard, da denkst du an alles Mögliche, nicht nur an das, was da rauskommen soll. Also bin ich dann in die Agentur, habe mich erstmal erkundigt, dann wurden Fotos gemacht und dann irgendwann, da gab es ja kein Handy, nix, schreit der Küchenchef in der Küche da im Schweizerhof, Lafer, da ist eine Agentur am Telefon. Ja, sage ich, komme. Und dann sagen die zu mir, ja, alles wunderbar, Sie sind unter den letzten 3, aber die Firma, für die wir den Auftrag haben, wünscht sich, dass damit der Kontrast zwischen Zähne und Zahnpasta größer ist, dass sie sich ein Schnurrbart wachsen lassen. So, dann denkst du, ach, was für ein Scheiß, Schnurrbart, was macht man? Da geht man mal in die Apotheke oder zum Friseur und überlegt, was kann ich da alles draufschmieren, damit möglichst schnell dieser scheiß Schnurrbart da wächst. Das habe ich dann auch natürlich versucht. So. Und natürlich habe ich da schon die ersten Dollarzeichen gesehen. Klar, Fernsehwerbung, Zahnpasta, Fernsehen war ja klar. Dass es dazu auch vielleicht ein paar D-Mark gibt, war mir auch klar. So, ich habe mich also wirklich zusammengerissen, habe immer alle möglichen Mittel da drauf gerieben und irgendwann kam der auch, war sehr stolz und dann habe ich nichts mehr gehört. Dann denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt, ja, Herr Lafer, sorry, wir haben es vergessen, vielen, vielen Dank.
Oh, aber Mensch.
Der Film ist schon abgedreht, also das hat uns zu lange gedauert mit dem Schnurrbart. Seitdem habe ich den Schnurrbart, der hat also mit nichts anderem zu tun, außer mit dieser Werbeanfrage.
Schöne Geschichte. Und er ist über die Jahre ja zu Ihrem Markenzeichen gekommen. Nehmen Sie den ab und zu mal ab im Urlaub oder so?
Nee. Also da habe ich schon viel Geld geboten bekommen. Aber ich muss sagen, warum? Ich meine, solange einigermaßen ansehnlich, also dass man anschauen kann. Und es ist ja auch so, schauen Sie mal, das ist heute in der Öffentlichkeit ja auch ein bisschen wichtig, einen gewissen USP zu haben. Mhm. Ich meine, wir sind mittlerweile 25, 30 Fernsehköche. Zeiten haben sich verändert, die Vielfalt hat sich verändert, die Sendervielfalt hat sich verändert. Und so ein bisschen eine gewisse Eigenständigkeit zu haben, die man kennt, wo man auch jemanden verbindet, sollte man einfach nicht aufgeben. Das ist das, was zu mir passt oder zu mir gehört, so wie meine Kochschürze. Und deswegen bleibt es dabei.
Und ja, den Schnurrbart verbinden eben auch viele mit Ihnen. Später haben Sie dann relativ schnell auch ein Restaurant als Chefkoch übernommen, das schon einen Stern hatte. Das Restaurant Ihrer Frau.
Genau, in Gurdental.
Und was immer Ihr Ziel, einen Stern selbst zu erkochen oder ein Restaurant mit Stern zu führen?
Ich meine, natürlich ist es ja so, wenn man nur in solchen Häusern davor, witzig, man Schweizer Stuben, 3 Sterne, 2 Sterne, 1 Stern, in Paris 2 Sterne. Wenn man da gearbeitet hat, ist es natürlich so, wie man sammelt Erfahrung in einem besonderen Bereich. Und diesen besonderen Bereich, das ist ein Bereich, der Inhalte in sich bringt, die besonders, wirklich besonders sind. So, und da willst du nicht schlechter werden. Du willst nach Hause kommen und sagen, jetzt mache ich hier in Gurdental nur noch Schweinebraten. Das ist ja nicht das Ziel, weil dafür habe ich ja so viele Jahre investiert. Und das hat sich dann so ergeben. Und vielleicht kann man auch hier eines nochmal deutlich sagen, weil die Leute glauben immer, so ein Michelin-Stern oder eine Auszeichnung kriegt man, weil man vielleicht sympathisch ist oder so. Nein, das ist immer das Ergebnis knallharter Arbeit. Das ist eine Belohnung für das, was man vorher gemacht hat. Das kann man sich nicht erkaufen, sondern man muss vorher abliefern. Und wenn die Gäste zufrieden sind und wenn die Tester zufrieden sind, dann hat man eben das Glück. Und deswegen muss ich sagen, war es in mir drinnen, immer das Beste zu wollen, mit dem Ergebnis, dass wir dann 88 2 Michelin-Sterne bekommen haben und uns keiner was davon gesagt hat, sondern ich war in Köln im Kaufhof. Es kam einer meiner ersten Kochbücher raus. Ich hatte Autogrammstunde und dann lag neben den Büchern der Michelin-Führer und dann sage ich zu der Verkäuferin, ach, ist das der neue Michelin? Sagt sie, ja. Dann sage ich, schauen Sie doch mal, was da drin steht. Sagt sie, ja, Le Baldor, Lafer, wie immer 2 Sterne. Ich sage, was wie immer? Also was? Hallo, wir haben noch nie 2 Sterne, das könnt ihr gar nicht vorstellen. Also es war die längste Stunde meines Lebens, weil du musst dir vorstellen, Autogrammstunde und du willst zu Hause anrufen, weil ja alle damit gar nicht gerechnet haben. Also das werde ich nie vergessen. Es war so, so toll, dass man auch gemerkt hat, dass der Einsatz, die Arbeit, das Miteinander, das Ziel, immer die Gäste vollstens zufriedenzustellen, dass es auch so belohnt worden ist.
Das glaube ich. Das ist ja eine verrückte Geschichte, dass Sie das gar nicht wussten. Nee. Und dann haben Sie angerufen, dann sind die Sektkorken geflogen, oder?
Also ich war ja nicht dabei, aber ich kann euch sagen, so schnell bin ich von Köln noch nie nach Gurdental gefahren wie an dem Tag, weil ich wollte zu Hause sein und ich wollte natürlich mit allen zusammen das feiern, weil es ist ja wirklich was Besonderes.
Später wurde Ihnen der 2. Stern dann aberkannt.
Genau.
Wie ist das aber für einen Koch, wenn man, wie Sie sagen, auch so viel Zeit und Arbeit reinsteckt?
Das ist auch absolut richtig. Das ist auch etwas, was ich heute auch so sehe. Denn Sie dürfen nicht vergessen, es gab mehrere Punkte, die dazu geführt haben. Erstens, ich hatte dann den Umzug auf die Stromburg mit 2 Restaurants, einem Riesensaal, Hotelzimmer. Dann begann meine Fernsehkarriere. Dann habe ich eine Kochschule gehabt. Also meine persönliche Anwesenheit hat natürlich nachgelassen. Also das heißt, es ist ja auch sehr stark an eine Person gebunden. Also das heißt, eine Person als Führungskraft ist ja die Inspiration für das Team und auch vom Feeling her derjenige, der das vorgibt. Und da muss ich sagen, da habe ich natürlich das nicht mehr alles auf die Reihe gekriegt, so wie man sich das wünscht als Patron und Chef. Man war immer mehr von fremden Leuten und Küchenchefs abhängig. Und dass es am Ende dazu geführt hat, dass es bei uns dann nur noch ein Stern war, das ist absolut gerechtfertigt. Das ist auch so, weil die Auslegung des Betriebes, manchmal am Wochenende mit 200 Personen und mehr, diese Detailverliebtheit unwahrscheinlich schwer umsetzen. Die Situation lässt es so nicht zu. Und dann natürlich hat man versucht, die Gastronomie etwas anders zu verlagern. Und wir haben ja auch, das muss man sagen, wir waren wirtschaftlich auch sehr erfolgreich. Aber das ging natürlich nur mit dieser Anzahl von Gästen. Und das bedeutet, ja, man muss ein bisschen...
Am Niveau dann.
So, am Niveau, nicht am Niveau, aber man muss das ein bisschen natürlich relativieren.
An der Raffinesse weil, der Küche.
Ja,
dann,
genau. Das ist
aber trotzdem... Die
Detailarbeit.
Trotzdem schmerzhaft auch gewesen?
Ja, oder? Klar. Also ich meine, das ist ja mehr als schmerzhaft. Also dass wer das ignoriert und sagt, es mir wurscht, das ist kein Mensch, ganz im Gegenteil. Aber es ist ein Lebensabschnitt, der auch manchmal notwendig ist, um das, was vorher war, besser zu verstehen. Also ich denke mal, jede Niederlage birgt auch etwas Positives. Und wenn ich überlege, was heute aus dem geworden ist, was ich damals erlebt habe, auch das, was ich heute persönlich mache und auch wie ich persönlich heute damit umgehen würde, das hat natürlich was mit der Erfahrung zu tun. Und die habe ich damals mitnehmen dürfen und hilft mir heute, umso mehr andere Dinge zu machen.
Wie hilft das Ihnen heute oder wie hat Sie das auch geprägt und verändert?
Also ich bin sehr erfolgreich, wenn ich das so sagen darf, ohne Eigenlob, im Bereich von Küchengeräten, Produkten. Ich habe ganz viele Patente, weil ich ja immer mal durch das Fernsehen ja für den Endverbraucher gearbeitet habe, nicht für den Kollegen. Und demzufolge natürlich auch ich immer geguckt habe, wie kann man das Kochen und das Essen zu Hause populärer machen, schmackhafter machen? Oder wie geht das so, dass es den Leuten mehr Spaß macht? Und ja, und da habe ich in der Situation, ich war ja lange Zeit Markenbotschafter vieler Firmen, da habe ich ja ganz viel mitbekommen und irgendwann habe ich gesagt, okay, das ist nicht zu Ende gedacht. Und heute gibt es vom Schneebesen über Messer und über was weiß ich was alles von mir, immer mit dem Hintergrund, das hat mir damals gefehlt. Und deswegen bin ich heute sehr glücklich, dass ich auf eine andere Art und Weise mein Know-how und mein Wissen auch kommunizieren oder weitergeben darf.
Also ist was dran an dem Spruch, wenn eine Tür zugeht, geht vielleicht woanders eine auf.
Ja, das ist so. Und ich glaube, das ist auch oft die Frage, die wird gestellt, seid ihr unter euch Köchen, sagen wir mal, Konkurrenz oder habt ihr Probleme? Ich sage nein, also ich habe zumindest keine, weil wir leben in einem Land mit fast 90 Millionen Einwohnern. Und wenn diese paar, ich sag's mal unter Anführungszeichen, in der Öffentlichkeit bekannten und darüber ausgezeichneten Köche von Michelin oder vom Gourmillot, wenn es nicht genügend Gäste gibt, dass deren Restaurants gefüllt sind, dann haben wir sowieso was falsch gemacht. Dann ist nämlich die Nachfrage mit dem Können der Gastronomie nicht mitgewachsen. Und daran arbeiten wir jeden Tag. Und ich meine, ich muss sagen, ich hatte eine Frage gestellt an einen der Gäste bei meiner neuen Fernsehsendung, die jetzt dann läuft, jeden Tag um 3, habe ich einen Gast, einen, der in Frankreich aufgewachsen ist, eine Frage gestellt, sage ich so, wer ist jetzt besser, die Franzosen oder die Deutschen? Und wer ist nicht, wer ist, sondern ist mit Doppel-S. Und da hat er gesagt, ja, und das war sehr diplomatisch, oh, die Deutschen, die haben sehr aufgeholt. Und das war für mich ein sehr großes Kompliment.
Sie haben Präsidenten, Politiker und viele Prominente auch bekocht in Ihrer langen Karriere. Sie waren auch Chefkoch beim damaligen Bundesaußenminister Klaus Kinkel und sind ja 4 Jahre mit ihm in der ganzen Welt unterwegs gewesen. Was für eine Begegnung oder was für ein Bankett, für das Sie gekocht haben, ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Allen voran die UNO-Vollversammlung in New York, wo Rheinland-Pfalz mit Kurt Beck Gastgeber war. Aber auch ganz viele große Empfänge, allen voran ein Empfang, der war am Rhein, da war mal Primakow Staatspräsident, das war zu Ostern. Und zuvor war der Klaus Kinkel am Nordkap bei Clinton und da ging es ja um die NATO-Osterweiterung, das war so um die Jahrtausendwende. Und die Aufgabe war dann ja, vom Herrn Kinkel den Primakow zu unterrichten, so quasi, was sind die strategischen Ziele und Pläne, das umzusetzen. Und ich hatte dann für diese 8 Personen im kleinsten, ganz geheimen Kreis die Aufgabe, ein schönes Essen zu machen. Und es war ein Samstagabend, Ostersamstag werde ich nie vergessen. Als erstes, wir haben das ja zu Hause vorbereitet, als erstes kommt dann die Delegation und sagt, ja, es sind halt 18, 15 Personen. Also ich sage mal ein Beispiel, es sollte irgendwas geben, so einen halben Hummersalat. Wie soll ich denn aus 8 halbe Hummer 15 halbe Hummer machen? So. Und alles Mögliche. Dann habe ich zu der Besitzerin des Hauses gesagt, wo das stattfand, ob sie denn mir die Sachen, die sie für Ostern eingekauft hat, geben kann, damit ich was machen kann. Ich lade sie morgen mit der Familie zum Essen ein am Ostersonntag, weil ich bin total in der Scheiße jetzt, was soll ich machen? Da sitzen jetzt 15 Leute, 8, sowas. Wie soll das gehen? Die wollen ja was auf dem Teller haben. Also das erste große Problem war schon mal, das kann ich jetzt so sagen, Wodka war natürlich ein Standardgetränk und wir Trotteln hatten mitgenommen Gorbatschow-Wodka. Und dann sieht der Primakow Gorbatschow, da dreht er fast durch, verstehst du, dass wir da ihm, sag mal, den Wodka ausschenken, was dann, ich finde, ein absolutes No-Go war. Also haben wir den erstmal in Karaffen umgefüllt und haben dann also versucht, das da irgendwie zu kaschieren.
Zu retten.
Aber zum Essen, unfassbar. Also die Frau hatte, und da habe ich auch so ein bisschen gesehen, was so im Durchschnittshaushalt damals in einem Kühlschrank sich befindet, selbst für einen Ostersonntagmittag oder Ostersonntagabend. Ja, also ich werde nie vergessen, ich habe dann deren Salat genommen, ich habe dann das, also statt dieses halbe Hummer habe ich alles klein geschnitten in so eine Schüssel mit allem möglichen gemischt, wie so einen gemischten Salat, aber mit dem Fleisch da drinnen, und habe dann also so quasi so einen Berg auf den Teller gemacht auf ein Salatblatt. Also hatte mit dem Ursprungsgericht nicht gar so nichts mehr zu tun. So. Ja, so habe ich mich dann da gerettet und zu allem Überfluss dann. Und das werde ich nie vergessen. Es gab gefüllte Wachtel, genau. Und der Koch hat in der Küche bei der Frau, wo wir das gekocht haben, sich verdan beim Einstellen des Backofens und dann hat er auf pyrolytische Reinigung gedreht. Jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt heizt der Backofen auf 500 Grad auf und dann siehst du, wie aus deinen Wachteln der Herr sprach, es wäre Asche, verstehst du, wie deine Wachtel in sich zusammenfallen, kannst du dir das vorstellen? Und du weißt, dass da draußen der russische Staatspräsident und der King, ich hätte den Koch am liebsten erschlagen. Ich hätte, also kannst du dir nicht vorstellen, ich war so fertig, ich dachte, also ich will nicht mehr da sein, ich will jetzt irgendwo hinfallen und so weiter und so fort.
Und dann?
Ja, dann habe ich also von der Frau, die hatte dann so, was hat die gekauft gehabt? Ich glaube, so Kalbschnitzel hat sie gekauft gehabt für Ostern, war auch Spargelzeit. Dann habe ich auch so viel Kalbschnitzel gemacht, so in Streifen geschnitten, so wie Züricher Schnitzel das. Und dann habe ich dazu gemacht so Spargelstücke und so, wie so ein Ragout hat ausgesehen. Also Leute, hatte mit einem Staatsbankett überhaupt nichts zu tun. Die Leute würden sagen, ist der Koch krank oder wo bin ich denn hier gelandet? Aber es war ja nichts da, es ging einfach nur so. Aber ich sag mal, das hat dem Erfolg, glaube ich, zumindest mal, mir hat man nichts gesagt, dass es alles schlecht war. Irgendwie haben die das gegessen. Aber ich meine auch, dass die Longdrinkgläser mit dem Wodka auch
geholfen
sehr,
haben.
Sehr viel dazu beigetragen haben, dass der kulinarische Schmerz nicht so groß war.
Also Sie haben hinterher gelächelt, wenn wir dabei bleiben. Also Sie haben nicht gefragt, schmeckt's?
Ich habe nicht gelächelt. Ich bin
aber
total frustriert nach Hause gefahren, weil das kann man sich ja vorstellen. Man will ja da das Beste geben. Oder auch Gorbatschow war zu Besuch und was. Also ich habe so viel erlebt und ich muss sagen, es war eine tolle Zeit und ich möchte sie nicht missen.
Das glaube ich. Sie hatten, glaube ich, auch immer einen Notfallkoffer dabei, wenn das richtig ist. Irgendwie beim Bankett mal sind die Klöße, haben sich irgendwie aufgelöst.
Haben wir immer dabei, da haben sich dann bei den Wiener Philharmoniker mal die Pfifferlingsklöße aufgelöst. Dann habe ich die Masse, die schwamm dann oben so auf dem Topf, so ein Belag habe ich raus, Salatseier und dann ausgeschüttelt, dann viel Eier drunter, in der Pfanne, Pfannen rein, mit so einem Glas ausgestochen, das hat ausgesehen, schon mal gegessen, dann so viele Semmelbrösel drüber, und dann war der Höhepunkt, wenn ich rauskam und gesagt, Herr Lafer, das Beste heute waren die Pfifferlingsknödel, die waren so locker, wenn die wüssten, was der Ursprungsgedanke war, aber das ist manchmal so, ich glaube, das kennt auch jeder von zu Hause. Wenn es besonders gut sein soll, klappt's nicht. Und wenn es ganz normal ist, dann ist besonders gut. Das ist so ein typischer Druck, der entsteht. Und deswegen sage ich immer, oder habe ich meinen Mitarbeitern gesagt, niemand interessiert, wer im Restaurant sitzt. alle Menschen sind gleich, alle zahlen gleich viel. Wo das Geld herkommt, interessiert uns nicht, sondern wir wollen alle Menschen mit unserem Know-how verwöhnen. Und das ist das, was Gott sei Dank aus meiner Sicht auch dazu beigetragen hat, dass wir so viele Jahre, so viele Jahrzehnte ein sehr, sehr gutes Geschäft hatten.
Was war in dem Notfallkoffer oder ist es so im Notfallkoffer noch drin? Eier?
Ja, einfach sagen, Semmelbrösel, Eier, Mehl, Zucker, natürlich Salz, ein paar Gewürze, ein paar Kräuter, also meistens Blattpetersilie und so weiter. Mhm. Ich habe ja von der Lufthansa so einen Flight Case, also wo die Stewardess kommt und sagt, möchtest du ein Wasser oder hier ist das Wasser. Das ist so ein fahrbarer Wagen und da kommt das alles rein und keiner weiß, was drin ist, aber wir brauchen das.
Wenn die Klöße sich mal wieder auflösen, da gibt es eine Lösung auf alle Fälle. Angeblich hat Ihr Creme Brûlée auch mal den Secret Service ja auf die Palme gebracht, oder nervös gemacht, als George W. Bush
ja,
zu Besuch
war. Ja, das war in Mainz der große Besuch. Also unvorstellbar, was die da für einen Aufwand betrieben haben. Das muss man erstmal über sich ergehen lassen. Ich meine, die haben, als wir ankamen morgens mit den Produkten, die haben jede Orange einzeln abgefüllt. Jede. Da habe ich gesagt, was machen die denn da? Das ist ja nicht normal. So, und das muss ich jetzt abkürzen, weil es ist so viel, was da vorgefallen ist. Auf jeden Fall gab es zum Dessert, das nannten wir, glaube ich, Hunsrück-Apfel-Creme Brûlée mit irgendeinem Eis dazu. So. Und die haben ja keine Zeit. Das Essen dieser drei Gänge durfte nur eine Stunde dauern. Und ich habe zu unseren Köchen gesagt, also 8 Bunsenbrenner und 8 Köche machen jeder. Es waren knapp 120 Leute, also so 12, 15 Teller. So, und jetzt musst du dir vorstellen, alle schmeißen den Bunsenbrenner an und plötzlich springen solche Kleiderschränke durch diese Tür und schreien, no fire, please. Dann denke ich mir, was mache ich denn jetzt? Ich kann mich ja nicht auf den Teller setzen, sondern da muss eine Zuckerkruste drauf. Ein Albtraum, weil die haben gedacht, wir fackeln irgendwie den Seitenflur des Mainzer Schlosses ab, damit der Busch dann immer rausgehen kann oder was auch immer. Das haben die so nicht gekannt. Mhm. Ja, und da gab es auch einen Vorkoster, der war in der Küche, der hatte keinen Alkohol getrunken, der ging vorher, das kann ich jetzt sagen, der ging ins Discountmarkt und kam mit ganz normalen Plastikflaschen. Und er hat immer geschaut, wenn ich gesagt habe, this is the plate for the president, dann springt er nach vorne am Bass, sagt, this is not the plate for the president, weil die immer Angst hatten, dass wir vielleicht irgendwas reinmachen, so wie damals bei dem, ich glaube, das war doch dieser ukrainische Staatspräsident mit dem Haftgift, ja, haben die gehabt. Auch im Saal war einer, der hat den ganzen Tag Servietten und Besteck ausgetauscht, hin und her gelegt. Dann sage ich, was ist denn das für die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme? Weil die Angst hatten, dass wir speziell da oder da irgendwas hinmachen. Mhm. Und das muss ich sagen, das hat mich so fasziniert, dass wirklich, ich sag mal, kein Haar zwischen die Türspalte gepasst hat. So konsequent und kompromisslos. Also da konntest du noch so nett sein und sagen, oh, you are great, das hat dir nicht interessiert, das war dem vollkommen egal. Da musstest du abliefern.
Also die haben sich auch nicht dann mit dem Hunsrück Creme Brûlée bestechen lassen.
Na, gar nichts. Die haben nichts gegessen. Die waren gnadenlos.
Sie waren eben nicht nur mit dem damaligen Bundesaußenminister unterwegs, sondern sind seit vielen Jahren einer der bekanntesten Fernsehköche. Wir haben drüber gesprochen. Viele kennen Ihre Sendungen. Lafer, Lichter, Lecker oder Die Küchenschlacht. Bei Lanz kocht waren Sie oft dabei und viele, viele andere Sendungen. Erlauben Sie uns mal einen Blick hinter die Kulissen. Wird da wirklich gekocht oder wird das vorbereitet oder ist das wirklich mehr Unterhaltung und Show?
Absolut wird das so gemacht, wie es ist. Ja. Weil man kann, man hat früher mal so diesen Vorurteile gehabt, da wird irgendwie was mit Haarlack besprüht oder so. Also ich habe jetzt diese Sendung Drei Teller für Lafer und da kann ich euch nur sagen, da kochen ja 3 Generationen, jeder ein Teller für mich und ich koche auch 3 Teller für die Angehörigen, die vorne sitzen. Das ist alles Realität. Und ich muss sagen, und das ist auch mal der Anlass jetzt hier bei SR3, das zu sagen, ich bin so stolz, was geworden ist aus vielen Menschen, die gerne kochen, nämlich vom Ergebnis her. Unwahrscheinlich. Ich bin mehr als sprachlos.
Sie kochen ja in der Küchenschlacht mit Hobbyköchen auch.
Mit Hobbyköchen und jetzt bei der anderen Sendung auch. Also es ist wirklich sensationell, wie sich das bei uns verbessert hat. Und da muss ich sagen, das ist auch nach wie vor mein Lebenstraum, wenn irgendwann mal irgendwelche Generationen sagen, Mensch, das habe ich irgendwann mal bei dem Lafer gesehen oder ich habe in seinem Buch das mal nachgekocht. Und das ist das, was meinen Küchenalltag oder Genussalltag verbessert hat. Wenn ich das schaffen könnte, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt.
Also hatte der Franzose recht, es ist besser geworden. Die Deutschen essen besser.
So ist es.
Denken Sie sich die Rezepte selbst aus oder macht es eine Redaktion für Sie?
Also immer selbst. Weil die Rezepte natürlich müssen ja was mit meiner Identität zu tun haben. Ich denke bei jedem Rezept immer an den Konsumenten, der zu Hause vorm Fernseher
sitzt. Den Hobbykoch
dann, genau.
Oder die Hausfrau.
Und das ist das, was ich sage, was für mich wirklich also eine große Freude darstellt und wo ich auch sehr viele Reaktionen bekomme. Ich bekomme auch manchmal negative Reaktionen. Da hat mir letztes Jahr zu Weihnachten jemand mal Rumsteaks zugeschickt und ein Stück abgeschnitten.
Ach
Quatsch. Und geschrieben, Sie Dummschwätzer, habe Ihr Rezept nachgemacht und ich sollte dann nach 3 Tagen Postweg von Kiel beurteilen, was sie falsch gemacht hat. Aber wie gesagt, solche Leute gibt es auch. Nur insgesamt muss ich sagen, bin ich so glücklich, denn es gibt so wenig verbindende Themen zwischen den Menschen. Was ist das? Die Hygiene, die Liebe, der Genuss. Aber es gibt nicht so viele Themen. Vielleicht noch ein bisschen die Mode, ja, klar, die Gesundheit. Aber Essen ist elementar lebensnotwendig. Wir haben keine Krise, wir haben auch keine Konjunktur, sondern wir haben immer zu tun, weil uns gegenüber alle Menschen etwas essen müssen oder vielleicht auch von uns was bekommen wollen. Und deswegen bin ich sehr dankbar im Nachhinein, dass ich diesen Beruf ausgewählt habe.
Bei all dem, worüber wir gesprochen haben, Herr Lafer, und vor allen Dingen, was Sie in Ihrem Leben auch gemacht haben, aufgebaut haben und erreicht haben, müssen Sie sich manchmal kneifen und sich fragen, wie habe ich das alles geschafft?
Nein. Also das ist so, dass jede Wurst hat 2 Seiten, jede Karriere hat 2 Seiten. Das ist zum einen natürlich sehr, sehr schön, bewusst sich mal hinzusetzen und zu sagen, aus dem damaligen 500 Schilling oder 80 D-Mark, ist das entstanden, was ich heute genießen darf oder was ich besitzen darf. Aber das waren auch sehr bewegende Zeiten und auch anstrengende Zeiten. Also dass mein Knie Verschleißerscheinung zeigte, ist ja nicht von ungefähr. Das muss man ja wissen. Das sind schon auch Dinge, die wir unserem Körper oder ich meinem Körper zugemutet habe, die nicht spurlos an einem vorübergehen. Nur eins ist ganz klar und das ist vielleicht das Wichtigste. Egal was man macht, man muss es gerne machen, weil ich glaube, unter Zwang Karriere zu machen, funktioniert nicht. Und selbst wenn ich heute nur den Müll entsorge, dann kann ich sagen, größten Respekt, aber ich muss auch irgendwie morgens zur Arbeit gehen und mich nicht den ganzen Tag quälen, weil dann wird das nicht funktionieren auf die Dauer. Und was die größte Sorge eigentlich war, und das muss ich sagen, was ich im Nachhinein lange Zeit nicht verarbeiten konnte, war die persönliche Beziehung zu den Kindern. Weil in der Dienstleistung ist man dann am Arbeiten, wenn wir einen frei haben. Wir haben immer ständig Kindermädchen und Nannys gehabt, die sich auf die Kinder oder für die Kinder gekümmert haben oder mit den Kindern. Meine Frau hat auch viel gemacht natürlich. Aber da habe ich Angst gehabt, dass ich die Beziehung zu den Kindern verliere, weil sie sagen, guck mal, der Papa
ist nie da oder hat wenig Zeit.
Fernsehen oder der ist da oder ist im Restaurant, hat keine Zeit für uns. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin so glücklich. Die Tochter hat mich jetzt gerade in Hamburg bei meiner Sat.1-Sendung besucht, hat da auch ein bisschen was gemacht. Sie lebt in Den Haag. Macht ganz tollen Content für Social Media, auch im Food-Bereich. Ich muss sagen, Gott sei Dank ist es so gekommen, jetzt im Nachhinein, wie man sich das als Eltern wünscht. Und ich bin sehr glücklich und stolz. Und auch schön, wenn man den Kindern dann irgendwann mal das Laufen lernen gelernt hat, weil natürlich dann weiß man auch, dass das, was man vorgelebt hat, auch Früchte getragen hat.
Bei Ihnen, Sie sagen es, ging das Geschäft häufig vor. Das ging, glaube ich, teilweise so weit, dass ja, als Schröder mal bei Ihnen zu Gast war, Sie beinahe die Geburt Ihres Sohnes verpasst hätten.
Ja, habe ich verpasst.
Die haben Sie sogar verpasst.
Ich muss mir vorstellen, der Schröder war da mit, wem war der da? Mit Lavrov, glaube ich, dem russischen Außenminister, war der da. Kannst du dir mal vorstellen. Und ich habe gesagt zu meiner Frau, wir können doch die Leute nicht hier einfach gehen lassen. Niemand ist da. Also was habe ich gemacht? Ich habe dann gesagt, fahr du schon mal ins Krankenhaus nach Frankfurt, ich komme nach. Ich komme auch nach, aber wie es eben ist, kein Parkplatz in Frankfurt auf der Uni. Ich konnte es auch nirgends hinstellen, da bin ich da hoch. Dann kam der Professor mir mit dem Pin entgegen und sagte, hier ist Ihr Sohn. Das sind natürlich unverzeihbare Momente, das muss man sagen. Würde ich heute übrigens nie mehr machen. Also damals war ja so dieses Dienstleistung, Gastgeber, schlechtes Gewissen, alles für die Gäste natürlich im Mittelpunkt. Aber gegenüber meiner Frau und auch der Familie war das absolut die falsche Reaktion. Das bedauere ich zutiefst, aber Gott sei Dank, ich hoffe, dass mein Sohn und meine Frau mir das verziehen hat. Und wie gesagt, ich in solche Situationen nicht mehr komme.
Sie haben zu Ihrem 66. Geburtstag ja der Bild-Zeitung gesagt, ich habe nicht richtig Liebe erfahren in meiner Kindheit, dass man mal in den Arm genommen wurde oder gedrückt wurde. Hat das Sie auch ein bisschen angetrieben, so ein bisschen ja die Suche nach Anerkennung Liebe?
Mit Sicherheit. Das war wahrscheinlich der innere Motor, weil man sehnt sich nach etwas. Man sehnt sich nach dieser wirklichen intensiven Zuwendung. Und ich muss sagen, bei meinen Eltern war immer dieses Schaffe, Schaffe, Mache, Mache, setze um und das immer so sehr vor dem anderen. Wenn ich ehrlich bin, war das bei mir natürlich auch irgendwann notwendig. Aber ich sage mal eins, was ich nicht gemacht habe, ist, ich habe, glaube ich, nicht vergessen, dass das Zwischenmenschliche genauso wichtig ist wie alles andere. Es nutzt ja nichts das tolle Bankkonto, wenn du mit deiner Frau zu Hause kein Wort mehr redest oder abends sagst, okay, ich gehe jetzt nach Hause und du bleibst zu Hause. Ganz im Gegenteil, ich muss wirklich sagen, das ist etwas, was ich allen Leuten mit auf den Weg geben möchte. Kümmert euch, seid offen bei den Gefühlen, bei der Menschlichkeit, bei dem gemeinsamen Zusammenerleben. Denn das ist das, was unser Leben wirklich wertvoll macht.
Was glauben Sie, wie hätte der kleine Johann in der Steiermark auf dem Bauernhof den bekannten Fernsehkoch gefunden? Wie hätte er auf ihn geblickt?
Der kleine Hansi, weiß ich jetzt nicht. Ich sage mal, das war damals so eine absurde Vorstellung, die gar nicht in mir präsent war. Das Einzige, was ich damals wirklich gewusst habe, war, dass es mir Spaß macht. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich hatte nur das Gefühl, ich liebe das gute Essen. Ich bin dienstleistungsbereit. Ich liebe die Arbeit. Aber dass das mal draus wird, kann man nicht vorplanen. Kann man auch nicht wissen. Es ist einfach so, dass ich dem lieben Gott und natürlich vielen Menschen in meinem Umfeld vom Herzen danke, die es möglich gemacht haben, dass ich heute hier sitzen darf und dass ich über das erzählen darf.
Ja, uns hat viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu erzählen. Vielen Dank für das ja offene und schöne Gespräch. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder im Saarland vorbeikommen und dann bei uns bei SR3 aus dem Leben.
Ich liebe das Saarland. Das sind tolle Menschen, die essen vor allen Dingen am besten in Deutschland. Ich finde immer, hier gibt es noch richtig geiles Essen, Herr Jäger. Ich bin gerne da gewesen. Das sage ich jetzt nicht, weil man am Ende sagt, Dankeschön, nein. Es hat mir große Freude bereitet und ich wünsche euch allen, auch den Zuhörern und Zuhörern, natürlich immer eine gute Zeit und immer was Gescheites essen.
Dankeschön, Herr Laffer.
Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.